Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Theo Gers im Studio. Herzlich willkommen. Um Deutschlands Krankenhäuser steht es schlecht. Ja, sie funktionieren, aber fast alle schreiben gerade rote Zahlen, tiefrote Zahlen sogar. Die Einnahmen reichen hinten und vorne nicht. Und zwar nicht nur beim Personal liegt das Problem, auch die Inflation trifft die Hospitäler genauso wie jeden anderen auch. Und das verschärft wiederum ein Problem, das auch so schon zu lösen wäre. Deutschland hat zu viele Krankenhäuser, um zu überleben, versucht deshalb, jedes Krankenhaus so viele Behandlungen wie möglich für sich an Land zu ziehen. Die Folge: hierzulande wird viel mehr operiert und es werden auch viel mehr Erkrankungen stationär behandelt, als es nötig wäre. Das macht die Sache auch noch teuer. Gesundheitsminister Lauterbach will das mit einer Krankenhausreform ändern und in diese Situation platzt dann letzte Woche auch noch eine kleine Bombe. Jedes Jahr könnten in Deutschland tausende Patienten vor dem Tod bewahrt werden, wenn sie in einer besseren oder auch nur in der für sie richtigen Klinik behandelt würden, anstatt erstmal nur ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht zu werden. Und da reden wir von Schlaganfällen oder Krebsbehandlungen. 1719 Krankenhäuser gibt es hierzulande, die von der Reform betroffen sind, und fest steht, von denen werden auf keinen Fall alle diese Operation am Systemkrankenhaus überleben. Nur welches Krankenhaus bleibt und welches nicht und welches wird herabgestuft und macht dann vielleicht nur noch Grundversorgung, das alles weckt natürlich auch Sorgen. Nicht nur wie teuer wird das Ganze, sondern Bürger und Patienten fragen sich vor allem, was wird denn aus meinem Krankenhaus hier vor der Haustür und wo werde ich künftig behandelt? Krankenhäuser in Finanznöten, was hilft gegen die drohende Pleitewelle und was ist gut für die Patienten? Das ist unser Thema heute in Kontrovers. Und ganz gespannt sind meine drei Studiogäste. Ich begrüße einmal Gerald Gass. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und damit, wie soll ich sagen, Deutschlands oberster Vertreter der Krankenhäuser. Guten Tag, Herr Gass.
Ja, schönen guten Morgen.
An zweiter Stelle Georg Kippels, CDU, Bundestagsabgeordnete aus dem Ausschuss für Gesundheit und dort Obmann für die Unionsfraktion. Guten Tag, Herr Kippels.
Einen schönen guten Morgen.
Und dritter in der Runde Andrew Ullmann, FDP, auch Bundestagsabgeordneter, ebenfalls Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Guten Tag, Herr Ullmann.
Guten Tag, Herr Gers.
So, das ist unsere erste Gesprächsrunde und ich sagte es, 1719 Krankenhäuser gibt es derzeit in Deutschland und um ein solches in der Nähe zu haben, das ist und war immer ein beruhigender Faktor bei der Frage, wo wohne ich eigentlich oder wo ziehe ich vielleicht hin? Und jetzt kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche, eben diese große Krankenhausreform. An diesem Donnerstag will Karl Lauterbach mit den Gesundheitsministern der Länder das Ganze in Sack und Tüten bringen. Dann gibt es einen Gesetzentwurf, der geht in den Bundestag, das Ganze soll dann bis Anfang nächsten Jahres verabschiedet werden. Bevor wir jetzt darüber diskutieren, brauchen wir natürlich eine Grundlage. Stichwort Krankenhausreform, was ist das eigentlich? Eigentlich wollte Karl Lauterbach alle Kliniken in drei verschiedene Stufen, sogenannte Level, einteilen, die wiederum vorgeben sollten, welches Krankenhaus bringt dann später welche Leistung oder eben nicht mehr welche Leistung. Da hatten aber die Bundesländer, die sind für die Krankenhausplanung zuständig, etwas dagegen. Jetzt geht es um sogenannte Leistungsgruppen, welche Klinik künftig was macht. Andrew Ullmann, Sie sind Arzt, Sie sind Medizinprofessor und als FDP-Mitglied einer der führenden Gesundheitspolitiker dieser Regierung. Was kommt da auf die Patienten zu mit diesen Leistungsgruppen? Was ist das überhaupt, eine Leistungsgruppe?
Eine Leistungsgruppe wird so definiert, dass eine in einem Fachbereich, sagen wir mal Kardiologie, welche Leistungen da erbracht werden, zu welchen Qualitäten, wie ein Katheterlabor, wie viel Personal hat man dabei, und so wird das definiert, und denn das sind die Gruppen, die dann auch bezahlt werden müssen. Das ist Aufgabe des Bundes, hier für eine gerechte Erlössituation für die Krankenhäuser zu sorgen, und deswegen werden Leistungsgruppen dann definiert, wie sie dann auch vonstatten geht.
Nun, so habe ich gelesen, es soll 63 verschiedene Leistungsgruppen geben. Sie sind dann das Entscheidende. Warum? Das heißt, jedem Krankenhaus wird dann zugewiesen, du machst Leistungsgruppe 8, 12, 17, 63 und vielleicht auch noch 47 und mehr nicht? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Bei den Leistungsgruppen, das ist dann Planungshoheit der Länder, die legen dann letztendlich oder sollen dann, das ist ja alles noch in der Planung, sondern festlegen, welche Krankenhäuser welche Leistungen erbringen. Und natürlich sind Leistungsgruppen unter Umständen auch voneinander abhängig. Wenn ich beispielsweise eine größere Operation durchführe, eine Krebsoperation, müssen wir natürlich auch zum Beispiel aus der Infektiologie eine Leistungsgruppe haben, damit auch diese Menschen gut versorgt sind. Aus der Notfallversorgung brauchen wir Leute, die ihnen auch gute Notfallversorgung gewährleisten können oder auch Narkose. Das sind alles Gedanken, denn die Medizin ist ja etwas sehr Vernetztes und diese Planung müssen natürlich die Länder erbringen. Denn bisher ist es ja so, dass jede Klinik quasi selber bestimmen kann, welche Leistungen gemacht werden können. Und wir haben halt eine Situation im internationalen Vergleich, dass wir sehr viele Fälle in den Krankenhäusern haben und davon jetzt weniger die schweren als vielmehr die leichteren auch durchaus ambulant erbracht werden können. Und das ist eigentlich unser Anliegen, neben der flächendeckenden Grundversorgung auch hier eine adäquate Versorgung zwischen ambulant und stationär zu erreichen.
Herr Ullmann, letzte Frage nur zu diesem Aspekt. Wenn das so kommt mit diesen Leistungsgruppen, dann hieße das im Zweifel auch, dass bestimmte Krankenhäuser, die bisher bestimmte Dinge auch noch machen, künftig nicht mehr machen, weil die werden dann, müssen sie an ein anderes, größeres Krankenhaus zum Beispiel abgeben?
Das kann unter Umständen passieren. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das so passiert. Aber letztendlich ist es so, ich bin ja selber auch lange Jahre Notarzt gewesen. Ich würde hier und auch Geburten durchgeführt. Ich würde nicht raten, dass ich eine Geburt einleite oder durchführe, denn Medizin ist auch ein Handwerk und je mehr man davon macht, umso besser ist man dabei und auch die Komplikationen, die man auch hinbekommen kann. Deswegen haben wir ja auch schon entsprechende Evaluationen durchgeführt, zum Beispiel bei Krebszentren, dass die da, wenn ein Krebszentrum existiert, dass die Menschen, die dort behandelt werden, ein besseres Aussicht auf Überleben haben, als wenn sie jetzt nicht in einem Zentrum sind. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen Qualität in die Häuser bringen. Ich sage jetzt nicht, dass die Leistung des Einzelnen nicht qualitativ gut ist, sondern letztendlich geht es ja darum, dass wir das gesamte Bild sehen, wie Qualität auch gewährleistet wird. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Herr Gass, Herr Ullmann hat es angesprochen, wir wollen Qualität in die Krankenhäuser bringen. Das ist was Entscheidendes, was jetzt noch hinzukommt. Denn die Krankenhäuser werden künftig nicht nur eingeteilt danach, welche und wie viele Leistungsgruppen jedes Haus dann erbringt oder noch erbringt. Es soll auch so eine Art Qualitätsampel kommen, von der Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, spricht. Also eine Art interaktive Karte. Jeder Patient kann sie anklicken und dann gucken. Und zwar kann dann nicht nur schauen, bei bestimmten Krankenhäusern machen die diese Behandlungen auch. Was weiß ich, wenn ich ein Krankenhaus suche für eine Hüftoperation oder für eine Knieoperation, sondern sie sollen dann auch erkennen können mit einem Blick, macht dieses Krankenhaus das auch gut oder macht es das nicht gut? Das klingt natürlich gut, Herr Gass, aus Sicht des Patienten, aber wird das auch gut?
Ja, Herr Gers, in der Tat, das klingt gut und viele Patientinnen und Patienten, die Menschen in Deutschland, haben sich ja aufgehorcht, als der Minister das sozusagen in die Welt posaunt hat. Wir haben uns dann die Frage gestellt, ob der Minister eigentlich die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Krankenhäuser kennt, die es heute schon gibt. Und da will ich Herrn Ullmann auch an einer Stelle widersprechen. Die Krankenhäuser können nicht selbst entscheiden, welche Leistungen sie erbringen, sondern sie sind zunächst einmal über die Krankenhausplanung der Länder auch heute schon auf bestimmte Fachdisziplinen, zum Teil dann auch auf bestimmte Komplexitäten begrenzt. Darüber hinaus gibt es sogenannte Mindestmengenregelungen, auch heute schon, die vom gemeinsamen Bundesausschuss rausgegeben werden. Es gibt auch vom gemeinsamen Bundesausschuss Qualitätsvorgaben, die von den Krankenhäusern zu beachten sind. Ähnliche Qualitätsvorgaben gibt es dann wiederum über die Länder. Also wir haben ein relativ gutes und verbreitetes System der Qualitätssicherung in den Krankenhäusern. Und wir haben vor allem auch ein nationales Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen, das IQTIC, was jedes Jahr 3 Millionen Datensätze der Länder auch kontrolliert. Und wenn Herr Lauterbach jetzt sagt, er will eine Art Nutri-Score, eine Ampel für Krankenhäuser ins Internet stellen, wo dann die Menschen nachschauen können, rot, grün, gelb, wo steht das Krankenhaus, dann ist das nicht möglich, weil wir im Moment zumindest noch keine validen Qualitätsindikatoren haben. Wir müssten ja dann für jedes Krankenhaus erkennen können, wo steht dieses einzelne Krankenhaus. Wir haben Hinweise und das ist auch gut so. Wir haben flächendeckend eine ordentliche Qualität. Aber es gibt natürlich Qualitätsverbesserungspotenziale, aber dieses ganze Thema der Qualitätsmessung ist enorm komplex und ich sage Ihnen ehrlich, wir haben eher die Sorge, dass der Minister dieses Thema jetzt ein Stück weit missbraucht für die politische Auseinandersetzung mit den Ländern. Und auch diese Studie ist äußerst fragwürdig.
Können wir gleich noch drüber reden, Herr Gass. Aber eine Frage habe ich ja dann doch. Herr Lauterbach geht ja noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir weisen den Kliniken diese Leistungsgruppen zu. Das heißt, damit steht dann fest, welche Klinik macht was. Und dann schauen wir zweitens, welche Krankenhäuser erfüllen dann diese Qualitätskriterien, von denen Sie sagen, Herr Gass, ja, da brauchen wir ein bisschen Zeit, bis die alle stehen. Aber Herr Lauterbach geht ja jetzt schon so weit hin, dass er sagt, da, wo diese Qualitätskriterien nicht erfüllt werden, da will der Bund am Ende auch nicht mehr zahlen. Das sind ja ganz neue Töne.
Ja, das ist insofern auch natürlich völlig impraktikabel, weil er ja quasi mit der Zuweisung der Leistungsgruppen, über die eben gesprochen wurde, ja erstmal ein neues System der Qualitätsvorgaben auch implementiert. Also die gibt es noch gar nicht. Die können die Krankenhäuser im Moment noch gar nicht erfüllen, weil sie sie nicht kennen. Und wenn ich am Tag dieser Einführung dieser Qualitätsvorgaben gleichzeitig veröffentlichen will, wer sie erfüllt oder wer sie nicht erfüllt, ich glaube, da wird jedem Hörer und jeder Hörerin deutlich, dass das nicht funktioniert. Man muss dann den Krankenhäusern zunächst auch mal die Zeit geben, nachzuweisen, ob sie diese Kriterien heute schon erfüllen, was sie möglicherweise tun, um sie perspektivisch zu erfüllen. Denn nochmal, das sind neue Vorgaben, die heute noch niemand kennt, auch nicht Herr Lauterbach, denn daran arbeiten im Moment noch Bund und Länder im Rahmen ihrer Eckpunkte.
Aber Herr Gerst, kann ich mal kurz einspringen?
Ja, Herr Ullmann, ganz kurz. Ich muss auch erstmal kurz Herrn Kippels einmal eine Chance geben, was zu sagen. Ja. Herr Ullmann, machen wir gleich. Ich heb's Sie auf. Okay. Herr Kippels, Gesundheitsexperte der CDU. Sie sind aus Bettburg im Rheinland zugeschaltet, also hier nicht weit von Köln weg. Bettburg, 25.000 Einwohner. Auch Sie haben im Ort ein kleines Krankenhaus. Ich habe mal im Internet gegoogelt. 80 Betten, das wäre dann also eher ein kleines Haus. Jetzt kommen diese Leistungsgruppen. Bettburg macht dann vielleicht, ich weiß es nicht, nur noch Grundversorgung und alles, was komplizierter wird, das wird künftig woanders behandelt. Können Sie damit für Ihre Heimatstadt leben?
Ja, da kann ich für meine Heimatstadt deshalb sehr gut mitleben, weil die Situation, die wir hier haben, im Grunde genommen sehr weitsichtig geplant wurde. Wir sind also kein Solitärstandort mit diesen 80 Betten und der Versorgung, sondern bereits vor langen Jahren wurde in weiser Voraussicht eine Kooperation mit dem großen Krankenhaus Frechen eingegangen. Wir sind also quasi hier eine Portalklinik, in der, ich sage mal, Erstaufnahmen bzw. bestimmte Behandlungsschritte durchgeführt werden. Das ist im Großen und Ganzen die Grundversorgung zusammen mit einer Notfallambulanz und auch einigen Intensivbetten. Aber durch die Kooperation konnte schon seit Jahren hier eine Qualitätssicherung und auch eine Weitergabe der Patienten, die spezielle Behandlungen brauchen, zum Beispiel bei der Stroke Unit oder was auch immer, ins größte Krankenhaus verlagert wird. Also hier hat man schon frühzeitig die Hausaufgaben gemacht und auch erahnt, dass Häuser in dieser Größenordnung mit ihrem Angebotsportfolio auf Dauer, bedauerlicherweise sage ich durchaus ganz offen, in dieser Einzelsituation nicht überleben können. Und deshalb hat man nach Kooperationsmöglichkeiten gesucht und sie erfolgreich gefunden.
Ja, wenn man das bei Ihnen in Bettburg und Frechen dann schon macht, das heißt, Sie sehen dieser Reform eher gelassen entgegen, was Ihre Krankenhausversorgung betrifft?
Ja, in der Tat. Einfach vor dem Hintergrund, dass man, ich sag mal, bei einer nüchternen Analyse der Situation aus vielfältigen Gründen erkennen kann, dass die Wirtschaftlichkeitsfragen in möglichst kleinen Einheiten eigentlich unlösbar geworden sind, aber durchaus die lokale Nähe ja unter anderem aus der Notfallversorgung durchaus Sinn macht. Also muss im Prinzip hier die Wirtschaftlichkeit durch Kooperationsvereinbarung getroffen werden. Wir haben, das ist ja eben auch schon angesprochen worden, wir haben eine Medizin, die nicht nur alleine von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten abhängt, sondern darüber hinaus müssen natürlich auch technische Ausrüstungen vorgehalten werden. Die sind ausgesprochen kostspielig. Die können auch nicht in beliebiger Vielfalt vorgehalten werden, weil ansonsten möglicherweise die Versuchung entsteht, hierfür auch entsprechende Behandlungsfälle zu generieren. Das ist nicht im Sinne einer qualitätsorientierten Versorgung und deshalb ist eben eine Kooperation sinnvoll. Mhm. Sie müssen Radien, Versorgungsradien, also Entfernungsprofile betrachten. Sie müssen im Prinzip die Bevölkerungssituation, auch die demografische Situation mit voraussichtlichen Prävalenzen im Auge behalten. Und da ist einfach Kooperation richtig und wichtig. Und ich glaube, das Konzept, was ja von Nordrhein-Westfalen jetzt schon seit längerem vorbereitet und entwickelt wird, geht da einen sehr sinnvollen und auch vor allen Dingen einen weisen Weg.
Könnte eine Blaupause sein für das, was auf Bundesebene kommt. Vielen Dank, Herr Kippels, erstmal für diese Einschätzung. Was sagen unsere Hörer? Wir haben heute Morgen einen Aufruf gestartet in unserer Frühsendung und sind da auf Stimmenfang gegangen. Hier sind erste Antworten.
Es versickern 300 Milliarden Euro jedes Jahr im Gesundheitssystem. Und Deutschland ist im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern, das ist wichtig, nicht zu Afrika oder so, sondern wenn man es mit anderen OECD-Ländern vergleicht, haben wir eine geringe Lebenserwartung. Nur die USA ist hinter uns. Andere Länder, Griechenland, Portugal und so weiter, leben länger als wir. Die Frage ist, wo ist eigentlich das Geld? 300 Milliarden Euro. Ich mache dafür verantwortlich, das Renditestreben, Investorentum.
Junge, guten Morgen. Ich lebe in Dresden, bin Arzt im Ruhestand, kenne also auch die strukturellen Probleme der Krankenhäuser. Ich halte für einen ganz entscheidenden Punkt, dass die Klinikkonzerne wieder rückabgewickelt werden. Es kann nicht Aufgabe eines Krankenhauses sein, Dividende für Aktionäre zu erarbeiten.
Guten Morgen, Müller aus Berlin. Man kriegt kalte Füße, wenn man hört, dass die Anzahl der Krankenhäuser beschränkt werden soll aus ökonomischen Gründen. Das Wichtigste ist doch wohl die Erreichbarkeit in Notfällen, und Krankheit ist immer ein Notfall. Es kann doch nicht angehen, dass heute schon Väter und Mütter 60 Kilometer fahren müssen, um ihr krankes Kind ins Krankenhaus zu bringen. Also man könnte verzweifeln, dass alles sehr sporadisch gelöst wird oder werden soll, hauptsächlich aus finanziellen Gründen.
Jessen aus Hamburg. Mein Eindruck ist, dass viele Krankenhäuser heute zur Sozialstation gemacht werden. Da sammeln sich viele Menschen, die hilflos sind. Die kommen wegen Bagatellen. Das hat nichts mit der Aufgabe eines Krankenhauses zu tun. Da gibt es eigentlich medizinische Ambulanzzentren, die das erledigen. Also wenn man in jedem Stadtteil solche Einrichtungen vorhält, die Anlaufstellen sind für diese Bagatellfällen, dann sind die Krankenhäuser entlastet und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Ja, soweit erste Stimmen unserer Hörer, und wir bekommen sicherlich im Laufe der Sendung noch mehr. Herr Ullmann, wenn Sie das so hören, was die Hörer da an Sorgen haben, 60 Kilometer fahren für ein krankes Kind, schreckt Sie das nicht, und oder was sagen Sie diesen Eltern?
Also es ist ja nicht nur die Kinder, sondern insgesamt in ländlichen Regionen ist ja das Problem, dass da Mangelsituationen existieren, die uns sehr umtreibt, und wir wollen diese Mangelsituation auch endlich beseitigen. Und deswegen ist ja diese Krankenhausstrukturreform ja so wichtig. Und hier ein Punkt, ich versuche es so halb mathematisch darzustellen, ohne es zu kompliziert werden zu lassen. Wir müssen das Gesundheitswesen in seinen mindestens drei Dimensionen auch begreifen, dass man alle drei Dimensionen gleichzeitig angehen muss. Ist einmal die Krankenhaus, also die stationäre Versorgung, die ambulante Versorgung als zweite Dimension und die Notfallversorgung als dritte Dimension. Nur im Konzert, im Zusammenspiel kann das eigentlich funktionieren. Und hier ist es gar bei den Notfällen ein Irrglaube unterwegs, dass das nächste Krankenhaus die beste Versorgung für eine Notfallsituation gibt. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern wichtig ist, dass wenn ein Notfall existiert, dass der Notarzt oder Notärztin vor Ort ist und den Patienten dorthin steuert und dorthin bringt, wo die Versorgung in dem Falle gut ist, und zwar gut genug ist. Ein klassisches Beispiel: wenn man einen Herzinfarkt hat, ist es sinnvoll, in ein kardiologisches Zentrum gefahren oder geflogen zu werden, damit das Herz, die Schädigung des Herzens sehr schnell beseitigt werden kann. Wenn man aber erst ins nächste Krankenhaus fährt und dann sieht, okay, wir haben keinen Katheterplatz, und dann weiter transportiert wird, dann ist natürlich die Sterblichkeit höher und die nachfolgenden Krankheiten, wenn man das überlebt, auch signifikant höher. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass man in speziellen Zentren dann auch behandelt wird. Und die können auch in ländlichen Regionen existieren. Auch eine Versorgungsstufe der Grund- oder Regelversorgung kann sich auch in einem Spezialbereich spezialisieren, in einem ganz guten Bereich spezialisieren. Und dann wissen die Notärztinnen und Notärzte vor Ort auch, wie man da hinkommt. Wichtig ist zu wissen, dass auch Medizin ein Handwerk ist und Übung macht den Meister. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man dort die Menschen in diese Zentren auch transportiert. Und deshalb ist ja auch die Notfallreform als wichtiger Punkt in diesem Dreiklang in den nächsten Monaten auch vorgesehen von Seiten des Bundes, hier Reformen anzustoßen, dass die Versorgung insgesamt besser ist.
Weiter geht's im Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Krankenhäuser in Finanznöten, was hilft gegen die drohende Pleitewelle und vor allem, was ist gut für Patienten? Und wie gesagt, gespannt auf Ihre Meinung sind meine drei Studiogäste. Das ist Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Kippels, CDU-Bundestagsabgeordnete und dort Gesundheitsexperte, Mitglied im Gesundheitsausschuss, und Andrew Ullmann von der FDP, ebenfalls Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Meine Herren, wenn ich einen Punkt jetzt mal zu Beginn dieser Runde ansprechen kann, dann ist das, dass viele Hörer offenkundig ein Riesenproblem damit haben, dass Krankenhäuser, vor allem auch privatwirtschaftlich organisierte Krankenhäuser, gewinnorientiert arbeiten und, so der Vorwurf, vor allem an die Dividende denken und weniger an das Wohl der Patienten. Da ist zum Beispiel Robert Lüttke, er sagt per WhatsApp, wenn wir gute Krankenhäuser wollen, dann müssen wir sie auch bezahlen, aber die Gewinnorientierung, sie gehört dann natürlich abgeschafft. Und genauso hatten wir es ja vorhin auch in unserer kurzen Hörerumfrage. Da war ja auch ein Hörer dabei, der sogar forderte, die Krankenhauskonzerne rückabzuwickeln, damit nicht immer die Dividende für Aktionäre im Vordergrund stehe. Was sagen Sie denn zu diesen Punkten?
Herr Gers, darf ich da beginnen?
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank. Zwei Sätze zunächst noch zu dem letzten Statement von Herrn Ullmann, wo es ja noch mal kurz um Qualität ging. Er sprach davon, dass es doch notwendig sei, dass Herzinfarktpatienten und Schlaganfallpatienten in das geeignete Krankenhaus kommen. Das sind die Geschichten, die wir immer wieder hören. Die Daten sprechen eine andere Sprache, nämlich 93% der Herzinfarktpatienten kommen in ein Haus mit Herzkatheterlabor und über 90% der Schlaganfälle werden in Häuser mit Stroke Unit eingeliefert. Deswegen diese Debatte über minderwertige Qualität in deutschen Krankenhäusern ist aus unserer Sicht nur eine Geschichte, um tatsächlich massiv die Standorte zu reduzieren und dem Markt sozusagen dieses Geschäft zu überlassen, weil die Politik sich selbst nicht traut zu sagen, wo sie die Standorte zukünftig haben will und wo nicht. Das macht Herr Lauterbach ja auch nicht. Und auch von der FDP hört man das nicht. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich selbst war 12 Jahre Geschäftsführer eines öffentlichen Krankenhausträgers mit mehreren Krankenhausstandorten. Auch wir mussten jedes Jahr positive Betriebsergebnisse machen, also Gewinne erwirtschaften, um in der Lage zu sein, die Defizite der Länder bei den Investitionsfinanzierungen auszugleichen. Eigentlich sieht unser System vor, dass die Länder verpflichtet sind, zu 100% die Investitionen in den Krankenhäusern zu bezahlen, denn diese Investitionskosten sind nicht kalkuliert in den Erlösen der Krankenhäuser, die sie bekommen. Das passiert seit vielen Jahren und Jahrzehnten nicht. Da werden mir die beiden Herren wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Und deswegen müssen Krankenhäuser, um überhaupt in der Lage zu sein, ihre Infrastruktur, ihre Medizintechnik einigermaßen aufrechtzuerhalten, Geld erwirtschaften aus den Erlösen der Krankenkassen, was eigentlich für Personal und für Sachkosten gebraucht werden sollte, um am Ende des Jahres in der Lage zu sein, bestimmte notwendige Bauprojekte durchführen zu können, weil die Länder von den 7 Milliarden, die wir brauchen und die von Experten objektiv kalkuliert wurden, nur gut 3 Milliarden bezahlen. Das ist das Problem, was die Krankenhauslandschaft in Deutschland schon ewig mit sich schleppt. Und das ist kein Unterschied zwischen privaten und freigemeinnützigen, kirchlichen oder kommunalen Krankenhäusern.
Also das Problem liegt nicht in der Struktur der Krankenhäuser. Sie sagten es, ob privatwirtschaftlich organisiert, kommunal oder als Kreiskrankenhaus oder auch als kirchlich orientiertes Krankenhaus. Das Problem ist, dass die Länder ihrer Verantwortung, was die Investitionen betrifft, nicht nachkommen.
So ist es. Sie werden als Patient in einem deutschen Krankenhaus nicht besser oder schlechter behandelt, weil es privat, öffentlich-rechtlich oder frei gemeinnützig ist. Das ist nicht richtig und dafür gibt es auch überhaupt keine Nachweise. Dass private Krankenhausträger in manchen Bereichen wirtschaftlicher arbeiten können, liegt daran, weil sie sich zum Teil in höherem Maße als andere schon spezialisiert haben, bestimmte Leistungen dann eben auch nicht anbieten.
anbieten, die andere Krankenhäuser anbieten. Aber das ist eine Frage der Krankenhausstrukturen und keine Frage, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Trägerschaft ist.
Dann bleiben wir mal beim Thema Geld. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Ich begrüße Michael Decker. Er ist kaufmännischer Direktor und Vorstandschef eines großen Krankenhauses, nämlich des Evangelischen Diakoniekrankenhauses in Freiburg. Guten Tag, Herr Decker.
Guten Morgen.
Herr Decker, Ihr Anliegen.
Mein Anliegen, genau. Ich hatte ja eine Mail ins Studio geschrieben, wo es mir darum ging, dass wir ja Krankenhäuser schon seit geraumer Zeit vortragen, dass wir aufgrund der hohen Inflation und den Kostensteigerungen mit den gesetzlich vorgegebenen Anpassungen unserer Preise, die können wir ja nicht selber festlegen, sondern bekommen die vorgegeben, dass die Schere so weit auseinandergeht, dass wir ernsthafte Probleme bekommen. Und das nicht nur wir hier in Freiburg, sondern bundesweit alle Kliniken. Deswegen gab es auch den Aktionstag am 20. Und die Reaktion, die man aus Berlin immer wieder hört, ist, dass Verständnis geäußert wird für uns Krankenhäuser und die Reform alles lösen soll. Es bleibt aber völlig offen, wie sie das denn tun soll. Es wird ja vom Minister Lauterbach wiederholt betont, dass es nicht mehr Geld geben soll, sondern er das zu wenige nur umverteilen soll. Also so ähnlich wie Robin Hood, nur dass er nicht von den Reichen nimmt, sondern von den Armen nimmt und den Armen gibt. Und wie das funktionieren soll, ist mir zumindest völlig schleierhaft. Ich kann in der Reform nichts erkennen, was irgendwie die finanzielle Situation entlasten würde. Und selbst wenn sie das täte, käme sie viel zu spät.
Mhm. Eine dezidierte Meinung, Herr Decker, die würde ich jetzt mal gerne an Herrn Ullmann, den Vertreter der Ampelkoalition, in dieser Sendung weiterleiten. Herr Ullmann, das ist ja eine massive Kritik. Das heißt, finanzielle Erlastung gibt's nicht, mehr Geld ins System wird auch nicht gegeben. Also das Ganze wird eher vielleicht sogar die Sache verschlimmbessern.
Also das ist natürlich nicht der Fall. Das hatte ich auch versucht gerade auch anzudeuten. Gerade in ländlichen Regionen müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Grundversorgung gewährleistet ist. Und zur Wahrheit gehört auch dazu. Ich denke auch, wenn 10% der Patientinnen und Patienten fehlgeleitet sind, ist das schon zu viel. Und eine Lösung würde ich gerne auch hören von DKG, das bisher auch nicht gekommen ist. Wir haben ambulanzsensitive Fälle in den Krankenhäusern, je nach Studienlage zwischen 20% und 30%. Das heißt, das sind Fälle, die auch im ambulanten Bereich hätten durchgeführt werden können, anstatt im teuren stationären Bereich. Das ist ein Ziel, was wir in dieser Reform haben. Und Herrn Decker würde ich insofern zustimmen, eine Reform nur im Krankenhausbereich wird nicht alles lösen können. Das kann es auch nicht sein, weil es halt auch zusammen betrachtet werden muss mit der Notfallversorgung wie auch in der Ambulantisierung. Und die finanzielle Situation hat Herr Gast, da bin ich hundertprozentig auf seiner Seite, wie er es beschrieben hat, die Problematik der Investitionen von Seiten der Länder unzureichend. Aber die Entlastung der Krankenhäuser wird dann so zustande kommen, dass die Länder hier Geld in die Hand nehmen müssen, um die Investitionen in den Krankenhäusern auch durchzuführen, auch die Strukturreformen durchzuführen. Und der zweite Punkt ist, wollen wir die Anreizsysteme der Fallpauschalensystems, das leider in den letzten Jahren nie weiter reformiert wurde, ändern, indem wir auch Vorhaltekosten Pauschalen definieren für einzelne Leistungsgruppen.
Da muss man kurz etwas erklären für die Hörer, die nicht so sehr eingestiegen sind und nicht so viel Kenntnisse haben über die Tiefen und Untiefen der Krankenhausfinanzierung hierzulande. Wir haben es gerade angesprochen, alles das, was investiert wird in ein Krankenhaus, egal ob es ein neues Röntgengerät ist oder ein neues Gebäude, das müssen eigentlich die Länder hierzulande zahlen. Und das, was an Behandlungen gemacht wird und was da an Kosten anfällt, das wird eben über sogenannte Fallpauschalen bisher bezahlt. Da ist der Anreiz für Krankenhäuser relativ groß, derzeit möglichst viele Fälle an Land zu zielen, weil man dann natürlich auch über mehr Fallpauschalen, die man dann bekäme und kassieren kann, entsprechend seine Bilanz entsprechend aufhübschen kann im Zweifel. Aber das soll ich jetzt ändern, denn die Krankenhäuser bekommen eine sogenannte Vorhaltefinanzierung. Das heißt, sie bekommen Geld einfach nur dafür, dass sie bestimmte Strukturen in der Region vorhalten für den Fall der Fälle, dass Patienten kommen. Herr Decker, wird das für Sie, nochmal gefragt als Hörer, wird das für Sie zu einer Verbesserung des Systems führen, wenn Krankenhäuser auch fixe Kosten gewissermaßen vorfinanziert bekommen als Vorhaltefinanzierung, statt dass das alles über Fallpauschalen abgerechnet wird?
Ja, das klingt erstmal richtig gut, dass man hier aus diesem, was uns ja schon die Jahre über echt angetrieben hat, diese Hamsterradfinanzierung, das ist ja nichts Neues, dass die Preise zu zu gering ansteigen und wir deswegen das Überleistung kompensieren müssen. Das wird ja häufig so dargestellt, dass auch wir das tun würden, weil wir gewaltige Gewinne aus dem System ziehen wollen. Also wir als Gemeinnützige tun das schon dreimal nicht. Aber tatsächlich ist es eher umgekehrt, dass wir, um die Unterfinanzierung zu begegnen, eigentlich gezwungen sind, uns im jeweiligen System so zu verhalten, dass wir irgendwie den Kopf über der Wasseroberfläche halten und unter den gewollt wettbewerblich orientierten Fallpauschalen war es dann tatsächlich der Weg in die Leistung. Jetzt klingt das erstmal gut, wir machen eine Vorhaltefinanzierung und dann nimmt dieser Druck ab. Aber wenn man sich anschaut, wie das konzipiert ist, stellt man fest, das funktioniert alles nicht, weil das gar keine Vorhaltefinanzierung ist. Da wird irgendwie Geld erstmal rausgenommen, alle Vorhaltepauschalen werden reduziert, dann kommt es in einen großen Topf und dann wird dieser Topf neu verteilt. Und da geht es gar nicht darum, was das einzelne Haus an Vorhaltekosten hat, sondern es wird irgendwie neu verteilt. Wie genau, steht noch gar nicht fest. Und das bedeutet, es wird Gewinner und Verlierer geben. Die einen, die vielleicht wirklich besser dastehen, aber da den anderen was weggenommen wird, wird es auch genauso viele geben, die schlechter dastehen. Und da wiederholt betont wird, es wird nicht einen Euro mehr geben, glaube ich, dass das eher die Problematik verlagern wird, aber wir werden Verlierer haben.
Soweit die Stimme eines kompetenten Hörers. Michael Decker, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Diakonie-Krankenhauses in Freiburg. Vielen Dank. Herr Kippels von der CDU, das, was Herr Decker da sagt, das Ganze wird nicht funktionieren, da wird nur Geld umverteilt, aber das führt im Grunde nur zu einer gewissen Schieflage, aber es wird unterm Strich nicht viel besser. Das müsste doch eigentlich ein gefundenes Fressen für Sie als Oppositionspolitiker und eben Gesundheitspolitiker sein.
Ja, das ist in der Tat, aber es ist sicherlich bei diesem hochkomplexen Thema nicht angezeigt, einfach nur in ein Bashing oder in eine Oppositionsrolle zu verfallen, sondern man muss sich also wirklich mit den grundlegenden Fragestellungen auseinandersetzen. Ich glaube, zur Wahrheit gehört im Moment mal als Bekenntnis dazu, und dazu sollte sich auch Herr Lauterbach mal durchringen, auch Gesundheit und stationäre Versorgung muss dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterfallen. Wirtschaftlichkeit ist was anderes als Gewinnmaximierung. Wirtschaftlichkeit gehört zur Führung eines so komplexen Unternehmens mit Mitarbeitern, Kostenstrukturen und natürlich auch, ich sage mal, Rückstellungsnotwendigkeiten mit dazu. Dieses Bekenntnis wäre richtig und wichtig und es muss geführt werden. Richtig ist auch, dass im Augenblick mehrere Faktoren aktueller und latenter Form kumulieren. Die Krankenhausreformdiskussion, ich glaube, die kommt schon in die Jahrzehntegrößenordnung. Sie ist immer wieder andiskutiert worden und es ist zugegebenermaßen eine Herausforderung, dann zwischen den Ländern einerseits und, ich sag mal, den begrenzten zulässigen Eingriffsmöglichkeiten des Bundes, da eine vernünftige Verbindung herzustellen. Zurzeit haben wir allerdings im Nachgang zu Corona und im Hinblick auf aktuelle finanztechnische Gegebenheiten, also Inflation, massive Kostensteigerungen, zwei zusätzliche maximal negative Einflüsse auf dieses Wirtschaftlichkeitsgebot, die müssen aus meiner Sicht kurzfristig kompensiert werden, damit wir keine kalte Bereinigung in diesem Reformprozess bekommen, in dem nämlich ganz einfach aufgrund der Verpflichtung auch durch entsprechend testierte Bilanzen die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen, Krankenhäuser in der einfach schließen müssen, weil sie insolvent werden. Und dann im Prinzip der Planungsprozess von außen negativ beeinflusst wird. Das ist jetzt eine ungünstige Konkurrenzsituation. Das ist zweifelsohne eine zusätzliche Herausforderung. Der muss sich aber auch der Bundesgesundheitsminister stellen. Und die Energiehilfen, die angekündigt sind, sind so komplex gestaltet worden, dass sie bedauerlicherweise nicht so zugeflossen sind, um dieses Risiko zu verlagern. Jetzt kurz zu den Vorhaltekosten. Ich weiß, es gibt da, ich sage mal, sehr unterschiedliche Betrachtungen. Ich glaube, es ist allerdings richtig, dass es verschiedene Medizinbereiche gibt, die sich einfach aus den momentan existierenden DRGs prinzipiell nicht gut darstellen lassen. Dazu gehört unter anderem die Pädiatrie, ein ganz besonders sensibles Thema, die Kinder- und Jugendmedizin, bei der sie einen hohen Vorhalteaufwand haben und eben nur eine relativ geringe Anzahl von Patienten, die aber bestmöglich versorgt werden müssen. Und da passt einfach die historische DRG-Orientierung nicht. Das hat sich erwiesen. Das muss kombiniert werden. Ob jetzt das Konstrukt, das Herr Lauterbach zu diesem Thema wirklich nur mit linke Tasche, rechte Tasche konzipiert hat, greift, bin ich der felsenfesten Überzeugung, das ist nicht so. Und deshalb hat ja auch zu diesem Thema NRW, wie gesagt, ich verweise gerne darauf, weil es ganz einfach schon ein paar Schritte weiter ist, Überlegungen angestellt. Aber ich halte prinzipiell zunächst mal das Konzept von Herausnahmen von behandlungsintensiven, aber DRG-schwachen Bereichen für eine dringende Notwendigkeit, weil ansonsten habe ich im Prinzip die finanzielle Kalkulationsschieflage mit sehendem Auge vorprogrammiert. Und das muss natürlich jetzt in der Reform auf jeden Fall angegangen werden.
Herr Gass, ich würde gerne diesen Begriff nochmal aufgreifen mit der Finanzierung der Krankenhäuser. Nicht nur Sie, auch andere haben ja schon einen kleinen Teufel an die Wand gemalt, nämlich eine drohende Pleitewelle, weil eben die Krankenhäuser derzeit fast alle durch die Bank rote Zahlen schreiben. Malen Sie da einen Teufel an die Wand oder ist das wirklich so dramatisch?
Glauben Sie uns, Herr Gerst, das macht uns keinen Spaß, weil wir natürlich wissen, dass die Bevölkerung auch damit Unsicherheit spürt und Sorge hat, wie geht es eigentlich weiter mit meiner Gesundheitsversorgung in der Fläche insbesondere. Diese Zahlen, die wir auch veröffentlicht haben, sind keine Zahlen, die wir irgendwie selbst erhoben oder erfunden hätten, sondern sie stammen aus dem sogenannten Krankenhaus-Rating-Report und diese Experten beschäftigen sich mit den Jahresabschlüssen der Häuser, also testierte, von Wirtschaftsprüfern testierte Jahresabschlüsse. Und die zeigen eben über die letzten Jahre hinweg und jetzt ganz dramatisch in der von Herrn Decker beschriebenen Situation, wie sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser verschlechtert hat. Und es ist schlicht so, Krankenhäuser mit einem derart schlechten Testat der Wirtschaftsprüfer bekommen von ihrer Bank kein Geld mehr. Und wenn ihnen das Geld ausgeht, können sie eben ihre Rechnung nicht mehr bezahlen, Löhne und Gehälter. Das ist das Problem, vor dem wir im Moment stehen. Und deswegen droht uns diese Pleite. Und glauben Sie mir, jede Woche erreichen uns in Berlin Nachrichten aus ganz Deutschland, wo Krankenhausträger Insolvenz anmelden mussten. Das ist die Situation, vor der wir im Moment stehen.
Ja, ganz kurz, Herr Gass, wenn ein Krankenhaus die Pleite geht oder Insolvenzantrag stellen muss, was passiert dann? Macht es dann die Tür zu und die Behandlung findet nicht mehr statt und die Patienten werden schnell woanders hin verteilt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dann passiert zunächst einmal Folgendes. In aller Regel versucht man im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens dann, Dinge in Ordnung zu bringen, um eine neue Perspektive für ein Unternehmen, in dem Fall ein Krankenhaus, zu erarbeiten. In einer Phase von 3 Monaten, die einem da bleiben, erhält man auch Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit beispielsweise, um Gehälter weiterzahlen zu können. Aber entscheidend ist dann eben, wie ist die weitere Prognose? Und da wir im Moment vor der Situation sind, dass eben die weitere Prognose auch in 3 Monaten nicht besser wird, als sie heute ist, bleibt dann am Ende nur die Frage, gibt es irgendeinen anderen Krankenhausträger, der bereit ist, dieses insolvente Haus zu übernehmen und den Betrieb weiterzuführen? Mhm. Auch der muss Geld mitbringen in der heutigen Zeit, weil die Erlöse die Kosten nicht decken. Ja. Und das ist das Problem. In vielen Fällen gibt es keinen anderen, der bereit wäre. Und dann muss entweder die Kommune, die Stadt oder der Landkreis das Haus übernehmen und versuchen, irgendwie weiterzuführen, oder das Haus wird geschlossen. Das ist Realität.
Herr Ullmann von der FDP, Sie sind Universitätsprofessor, Sie sind Arzt. Das sind doch Zustände, die kann man eigentlich nicht so auf Dauer stehen lassen, oder?
Absolut nicht. Das ist auch besorgniserregend. Und das ist einfach eine Verschlechterung der schlechten Gesundheitspolitik der letzten Jahre. Denn es ist ja von verschiedenen Stellen auch von Herrn Gass hier angesprochen worden, dass die Länder ihre Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen. Da hat sich jetzt ein Investitionsstau von über 50 Milliarden, je nachdem, wie man es betrachtet, angesammelt. Und die Häuser versuchen halt durch Generierung von Fällen die Gelder hineinzubekommen. Und wenn jetzt nach Covid die insgesamt stationäre Aufnahme um, sage ich mal, 10-15%, Herr Gass kann sicherlich die Zahlen noch besser rezitieren, weniger ist, kommen natürlich die Häuser in einer Schieflage. Deswegen ist diese Reform ja umso dringlicher notwendig. Aber auch, das muss man auch selbstkritisch zugeben, wir brauchen auch Planungssicherheit für die Häuser. Die Häuser müssen gut planen können, zu sehen, wo gehen wir in der Zukunft hin. Da gibt es auch gewisse Konvergenzphasen, die auch angedacht sind. Das muss von unserer Seite aus selbstkritisch beleuchtet auch in Betracht gezogen werden. Und wir müssen auch dafür Werbung treiben oder dafür uns bewerben, dass Verständnis für diese Reform notwendig ist. Wir wollen ja die Situation ja nicht verschlechtern, sondern mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir haben, ein besseres und effektiveres Gesundheitssystem hinzubekommen.
Ob es besser oder schlechter wird, da diskutieren wir gleich nochmal weiter. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Urban aus Berlin. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Frau Urban, Ihr Anliegen.
Mein Anliegen ist in erster Linie, dass natürlich geht es ums Thema Krankenhausreform, Aber es kann ja nicht unser Ziel sein, auf Teufel komm raus Krankenhausstandorte zu erhalten, sondern der Blick auf die Patientinnen und Patienten fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen. Und da ist Gesundheit deutlich mehr als nur stationäre Versorgung. Deswegen, ich sehe die große Notwendigkeit einer Krankenhausreform. Ich sehe auch eine große Notwendigkeit einer Zentralisierung. Aber ich bin der Meinung, dass das ganz dringend notwendig ist, dass da alle Protagonisten, die sich um Gesundheit kümmern, und das sind eben ambulante und stationäre Strukturen, das sind Pflegelotsen, das sind niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, das ist eine große Vielzahl an Protagonisten, und da eine gute Zusammenarbeit hinzukriegen, ist, glaube ich, vordringlich notwendig. Und ich hatte den Eindruck, jetzt in dieser sehr notwendigen Krankenhausreform, dass nicht genug gedacht worden ist, wie kann man Dinge gegebenenfalls in andere Sektoren verlagern oder wie kann man gegebenenfalls auch Verantwortung eher in Regionen geben. Ne? Die Idee von Gesundheitsregionen, intersektorale Gesundheitszentren, gibt unterschiedliche Stichworte.
Etwas fachchinesisch, das soll es kein Vorwurf sein, ansehen, Frau Urban, um Gottes Willen. Aber für den normalen Hörer ist ja schon das Thema Krankenhaus und was dahinter alles hinter der Fassade passiert, ein Buch mit 7 Siegeln. Aber dennoch, Herr Ullmann, ich würde Sie gerne mit diesem Thema konfrontieren, was Frau Urban angesprochen hat. Sie sagt, Reform ist nötig, und dann kommt aber eine lange Liste mit Abern.
Das habe ich jetzt nicht als Aber wahrgenommen, sondern ich kann der Frau Urban eher zustimmen. Denn es ist ja genau das, was ich hatte versucht, in der letzten halben Stunde zu erklären, dass wir alle Bereiche im Gesundheitswesen betrachten müssen. Wir diskutieren jetzt sehr eindimensional die stationäre Versorgung, aber wir müssen natürlich alles andere an ambulante Versorgung, Pflegeversorgung, Notfallversorgung mitdenken. Denn nur so gelingt eine gesamte Gesundheitsreform, die wir auch brauchen, nicht nur im Krankenhaussektor. Deswegen volle Zustimmung, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag so hinterlegt. Ich erwähne hier an dieser Stelle explizit auch einen Community Health Nurse, die quasi das Brot- und Buttergeschäft eines Hausarztes entlasten kann.
Also eine Gemeindeschwester, so eine Art.
So eine Art Gemeindeschwester, die, wir haben es angelsächsisch jetzt verwendet, weil wir kein gutes deutsches Wort dafür gefunden haben in den Verhandlungen. Aber genau diese neuen Berufsfelder, damit wir auch die Versorgung auch gewährleisten können auf einem guten Niveau. Und wir wissen auch zu genau, dass wir nicht von heute auf morgen mehr Ärztinnen und Ärzte oder mehr Pflegekräfte haben. Und deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.
Herr Gerst, ich würde gerne auch noch einen Aspekt von Frau Urban aufgreifen. Sie sagt zu Recht, und auch das ist jetzt ja auch angesprochen worden, wir brauchen mehr ambulante Versorgungsmöglichkeiten. Das ist im Übrigen auch unsere Auffassung, auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, wir haben zu viele vollstationäre Behandlungen in den Krankenhäusern. Gebt bitte den Krankenhäusern mit dieser Krankenhausreform mehr Möglichkeiten, auch ambulant Patienten zu versorgen, wenn diese eingewiesen werden ins Krankenhaus, wirklich diesen Entscheidungsspielraum zu haben. Muss ich den Patienten ins Krankenhausbett legen oder kann ich ihn komplex ambulant versorgen? Diese Diskussion gibt es. International ist das völlig üblich, dass das Krankenhäuser auch dürfen und können und auch sehr gut machen. In Deutschland haben wir eben diese Zweiteilung. Ambulant macht kassenärztliche Vereinigung mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die aber auch immer weniger werden. 30% der niedergelassenen Ärzte sind 60 Jahre und älter. Und nur die stationäre Versorgung ist denn dann für die Krankenhäuser vorgesehen. Das muss sich ändern. Wir brauchen weniger vollstationäre Fälle, mehr ambulante Möglichkeiten und gerne auch am Krankenhaus unter Kooperation und Einbeziehung von niedergelassenen Ärzten. Aber die Infrastruktur des Krankenhauses dafür zu nutzen, die Medizintechnik, die anderen Gesundheitsfachberufe, die alle da sind, das ist, glaube ich, ein vernünftiger Weg. Und da sind dann auch Chancen, im Interesse der Patientinnen und Patienten die Versorgung weiterzuentwickeln.
Herr Kippels.
Herr Gerst, vielleicht.
Ja. Gerne, genau. Ich wollte Sie gerade ansprechen, aber bitte.
Ja, prima, danke. Ja, ich möchte auch die Ausführungen der Hörerin gerne mal aufgreifen. Es ist da das Wort Dezentralisierung gefallen. Also ich glaube, wir müssen auch sehr genau darauf achten, dass also der Prozess jetzt auch mit den richtigen Begrifflichkeiten besetzt wird, und zwar so, dass auch die breite Bevölkerung, ich sag mal, den Prozess als solchen nachvollziehen kann. Wir wollen ja Qualität schaffen, indem, ich sag mal, die Verteilung der einzelnen Fachbereiche anders stattfindet. Es sollen keine großen Zentren an irgendwelchen einsamen Standorten errichtet werden, sondern im Prinzip der Ausgleich zwischen der Fachlichkeit auf der einen Seite und der Regionalität der Versorgung auf der anderen Seite soll ausgewogen gesucht und miteinander abgestimmt wird. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Und wir versuchen ja immer so gerne ein bisschen gute Beispiele in der, ja, in der Nachbarschaft, der europäischen Nachbarschaft, ja, zu finden.
Herr Kibitz, ich muss Ihnen jetzt leider ins Wort fallen. Es ist schon wieder dummerweise, dass wir gleich die Nachrichten, okay, haben. Ich habe nichts gegen Nachrichten, um Gottes Willen. Als Journalist würde ich das nie behaupten. Aber wir reden über die Ausgewogenheit und wie kriegen wir das hin? Gleich um 11.05 Uhr weiter, fest versprochen, Herr Kippels. Ich falle Ihnen ungern ins Wort, aber in diesem Moment lässt mir der tickende Sekundenzeiger keine Chance. Wir sehen uns um 11.05 Uhr weiter und hören uns weiter vor allem. Weiter geht's im Studio Theo Gers und unser Thema heute, die Krankenhäuser in Finanznöten. Was hilft gegen die drohende Pleitewelle und was ist vor allem gut für Patienten? Darüber diskutieren bei uns Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Kippels, Gesundheitspolitiker von der CDU und Andrew Ullmann, ebenfalls Gesundheitspolitiker, in diesem Fall von der FDP und damit Vertreter der Ampel. Eine E-Mail hat zum Beispiel auch Jürgen Haug geschrieben. Er sagt, und das geht nochmal auf einen Aspekt, über den wir vor den letzten Nachrichten gesprochen haben. Es geht um die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. Und Jürgen Haug schreibt, es gibt zunehmend private Krankenhäuser, gerade im orthopädischen Bereich. Die haben keine Notfallambulanz am Wochenende mehr, was dann dazu führt, dass im Notfall operierte Patienten bei Komplikationen andere Krankenhäuser aufsuchen müssen. Das heißt, die unbeliebte Notfallversorgung dürfen kommunale und christliche Krankenhäuser dann übernehmen und die Erstattung der Operationsleistung bleibt das behalten sich dann die privaten Krankenhäuser vor. Man pickt sich die Rosinen aus dem Topf, Herr Gass. Ein Vorwurf, Rosinenpickerei, können Sie da, gehen Sie da mit oder sagen Sie, nee, so läuft es nicht, es läuft ganz anders?
Es gibt in der Tat Klinikstandorte, die Vorteile haben in unserem Finanzierungssystem. Das Beispiel, was da angesprochen wurde, dass ein Standort ohne eine Notfallversorgung 24/7 die weitgehend sogenannte elektive, also planbare Leistungen erbringen, denken wir an das Thema Orthopädie, Kostenvorteile haben. Die haben sich auf bestimmte Eingriffe konzentriert, haben dort Kostenvorteile, haben bestimmte Ausgaben nicht, die andere haben, aber haben die gleiche Fallpauschale. Das ist eine gewisse Unwucht in unserem System und die soll ja jetzt tatsächlich auch durch die Vorhaltefinanzierung korrigiert werden, die wir auch begrüßen. Wir würden uns eine andere Form der Vorhaltefinanzierung wünschen, vor allem nicht nur Umverteilung, sondern wirklich auch, dass die Kosten refinanziert werden. Aber das, was der Hörer beschreibt, stimmt. Ich würde aber gerne auch noch einen kurzen Satz sagen zu dem Thema, was eben angesprochen wurde. Wo es so rausklingt, Behandlung in Zentren ist gut, Behandlung in regionalen Standorten ist weniger gut. Dafür gibt es erstens mal keinen Beleg. Zweitens sind wir über dieses Thema durch die Digitalisierung, durch Telemedizin längst weg. Herr Kippels hat ja auch ein Beispiel beschrieben, wo zentrale Standorte mit ihren Kompetenzen, mit dezentralen Standorten zusammenarbeiten. Diesen Gegensatz sollten wir nicht aufmachen. Wir sind in der Lage, Leistung zu spezialisieren und zu konzentrieren, hochkomplexe in Zentren, aber gleichzeitig auch in den Regionen, dort, wo wir bedarfsnotwendige Krankenhausstandorte haben, gute Versorgung für die Menschen anzubieten.
Herr Kippels, da würde ich Sie gleich nochmal zu Wort kommen lassen. Ich hatte Ihnen ja auch vor den Nachrichten versprochen, dass wir nochmal auf Sie zurückkommen, während gleichzeitig noch jetzt wieder Hörer in der Leitung warten. Aber jetzt erstmal zu Ihnen, Herr Kippels. Stichwort Ausgewogenheit. Viele Hörer haben ja auch Sorgen, dass zum Beispiel mit so einer Reform ausgerechnet Ihr Krankenhaus jetzt in Anführungszeichen gesetzt, möglicherweise wegfallen könnte. Jetzt haben Sie vorhin schon in der Sendung berichtet, dass Sie in Bedburg hier im Rheinland eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit dieser Zuweisung, wer macht was, kleines Krankenhaus dieses und gleichzeitig ist es so eine Art Portalkrankenhaus für ein größeres. Das heißt, müssen wir unseren Hörern und unseren Patienten in Deutschland möglicherweise auch sagen, passt mal auf, ihr müsst euch so ein bisschen von dieser Vorstellung verabschieden, dass jeder sein Krankenhaus vor der Tür hat, sondern es ist besser, eine gute Behandlung, wenn man die haben will, dafür einen weiteren Weg in Kauf zu nehmen, statt eben auf der Behandlung vor Ort zu pochen?
Also das ist nicht nur besser, sondern ich glaube, es entspricht auch dem tatsächlichen Verhalten der Patientenschaft, ohne das aber ausdrücklich zu artikulieren. Wenn ich heutzutage mit Patientinnen und Patienten spreche, die sich mit einem Elektiveingriff auseinandersetzen, also ich sage mal die dringend notwendige, aber jetzt nicht im Sinne eines Notfalls, Sanierung eines Hüftgelenks oder eines Kniegelenks, eines Schultergelenks, dann werden da häufig bundesweit Recherchen angestellt von den Patienten, wo denn nach ihrer Vorstellung die bestmögliche Versorgung stattfindet. Und man nimmt dann durchaus auch entsprechende Wege in Kauf. Anders ist es natürlich, ich sage mal, bei der Akutversorgung. Aber im Regelfall trifft dann nicht der Patient diese Entscheidung, sondern die Entscheidung trifft der Notfallmediziner, der Rettungs- und Notfallsanitäter in Kombination mit den im Umfeld vorhandenen Fachqualifikationen. Und da wird diese Disposition alleine aus richtigerweise medizinischen Gesichtspunkten getroffen. Und da kommt der von mir eben angesprochene Aspekt der Ausgewogenheit. Natürlich brauche ich dann entsprechende Radien, die Einsatzzeiten, wobei auch da wiederum häufig der Irrtum ist, es geht dann um das Erreichen des Patienten in seiner schwierigen Lage und nicht die Rückführung. Die kann dann mitunter, weil ja schon ärztlich begleitet, etwas länger dauern oder sie wird mit anderen Hilfsmitteln, zum Beispiel dem Rettungshubschrauber, organisiert. Also wir brauchen da ein Zusammenspiel der verschiedenen Kenntnisse und Faktoren und vor allen Dingen natürlich auch der modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Herr Gass hat gerade die Telemedizin angesprochen. Ja, richtig, ein ganz wesentlicher Faktor, aber auch überhaupt die digitalen Möglichkeiten zu eruieren, wo sind freie Plätze vorhanden, um falsche Wege zu vermeiden und von vornherein zu wissen, dass der kürzeste Weg auch zu der bestmöglichen Versorgung führt. Also Entfernung auf der einen Seite und ich sage mal Qualität auf der anderen Seite sind Kriterien, die müssen berücksichtigt werden, aber sie lassen sich, ich sage mal, nicht auf die historisch gerne wahrgenommene Vorstellung reduzieren. Ich muss mein Krankenhaus immer mehr oder minder in Sichtweite haben. Ich glaube, das entspricht auch nicht dem tatsächlichen Verhalten. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Kollege Ullmann eben gesagt hat. Die Community Health Nurse, ja, die Gemeindeschwester, auch eine historische Einrichtung. Das ist aber typischerweise auch eine Fortentwicklung des telemedizinischen Gedankens, dass eben eine medizinisch fachkundig und gebildete Person Kontakt mit dem Patienten aufnimmt und gegebenenfalls die ärztlichen Fähigkeiten zuschaltet, zuruft und auf diese Art und Weise auch wiederum eine Qualitätssteigerung stattfindet. Wovon ich dringend abrate, das ist auch die Position der CDU-CSU, bitte jetzt nicht versuchen, durch ständig neue Institutionen den Eindruck zu erwecken, dass damit die Qualitätssteigerung stattfindet. Wir erteilen ja dem Projekt der Gesundheitskioske eine klare Absage. Wir müssen führen im System, die Nummern 11.6, 11.7 besser bekannt machen, triagieren bei den Notfalleinrichtungen zwischen der KV und dem Krankenhaus.
Also was wird ambulant und was wird stationär behandelt, um das zu übersetzen,
Herr Kippels? In der Tat und natürlich vor allen Dingen, ich sag mal, Überlastungssituationen am Wochenende in den Ambulanzen auch durch zusätzliche Hilfsmittel, zum Beispiel telemedizinischen Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Also wir müssen modernisieren. Wir müssen allerdings auch in einer guten und ausgewogenen Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ihnen diese Vorzüge erklären, nahebringen, sie damit vertraut machen und auf diese Art und Weise dann auch eine Qualitätsverbesserung vor Ort herbeiführen.
Dann warten wir mal ab, Herr Kippels, ob die Patienten da mitgehen und dann wirklich dieser Reform vertrauen. Das wird ja dann nächstes Jahr der Fall sein. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Engelhardt aus Bad Dürkheim.
Schönen guten Tag, Herr Gers. Schönen guten Tag an die Experten.
Ja, Herr Engelhardt, Ihr Anliegen.
Ich würde gerne zwei Probleme ansprechen. Zuerst, ich danke dem Experten der CDU-CSU-Fraktion, dass er den Rettungsdienst eben angesprochen hat. Ich selbst arbeite im Leitstellenbereich Ludwigshafen und wir in unserem Team sehen als Problem, wir sind von der Krankenhauslandschaft her ganz gut aufgestellt, aber wenn einzelne Kliniken in unserem Einzugsgebiet schließen müssten, dann würde aufgrund der verlängerten Transportwege die Belastung für die Kollegen im Rettungsdienst deutlich steigen. Darunter könnte in Einzelfällen auch die weitergehende klinische Behandlung von Patienten leiden. Zudem wären die teilweise eh schon relativ hohen Einsatzzahlen und damit das Nichtvorhandensein von Rettungsmitteln noch weiter verschärft werden.
Mhm. Das heißt also, das, was Herr Kippels vorhin sagte, wir müssen gewissermaßen ganzheitlich das Ganze angehen und nicht nur auf die Krankenhauslandschaft gucken, sondern auch schauen, was ist drumherum. Das heißt, wie und wie kommen die Patienten in welches Krankenhaus und wer bringt sie in welcher Zeit dahin? Das ist auch ein entscheidender Faktor. Herr Kass, sagen Sie das auch, dass wir hier noch Nachholbedarf haben, dass da noch manches besser werden müsste oder könnte?
Ich kann Herrn Engelhardt zustimmen. Wir haben auf der einen Seite, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst, den Leitstellen und den Krankenhäusern etabliert. Vielfach auch über digitale Verbindungen, wo die Rettungsdienste sehen können, wo ein freies Bett ist und man nicht irgendwie auf Irrfahrt unterwegs ist. Aber es ist auch wahr, dass wir zunehmend immer wieder auch in den Krankenhäusern die Rettungsaufnahmen abmelden müssen, also keine freien Betten mehr zur Verfügung haben. Das führt dann heute schon dazu, dass die Wege oftmals länger werden. Und was Herr Engelhardt gesagt hat, wenn jetzt einzelne Krankenhausstandorte vor allem ungeplant aufgrund von Pleiten vom Netz gehen, dann haben wir ein unkoordiniertes System, einen kalten Strukturwandel und der geht dann zulasten der Patientinnen und Patienten. Wir haben in Rheinland-Pfalz, nach meiner Kenntnis, ich bin selbst Rheinland-Pfälzer, bis heute kein funktionierendes Hubschrauber-Rettungssystem, was nachts funktioniert. Wir haben zum Teil wirklich noch große Lücken, was die Kapazitäten auch im Rettungsdienst angeht. Und wenn jetzt tatsächlich Standorte reduziert werden, werden Wege länger, dann muss der Rettungsdienst mitgedacht werden. Auch das haben andere Länder, wie zum Beispiel Dänemark, getan. Bei uns in Deutschland macht man jetzt hier einen Schritt vor dem zweiten. Und das sehen wir ebenfalls als Problem an.
Wir haben eine weitere Hörerin, Christina Saal aus Nürnberg. Guten Tag, Frau Saal.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich mich einbringen kann. Ich komme aus Berlin, aber egal. Ich bin Ärztin, habe mehrere Jahre auch in der gesetzlichen Qualitätssicherung gearbeitet und wollte das als Aufhänger nehmen, wenngleich ich noch zwei andere Punkte habe. Zum einen, die gesetzliche Qualitätssicherung wird maßlos überschätzt, meiner Ansicht nach, da die finanziellen Rahmenbedingungen eine patientenorientierte Versorgung und Behandlung wirklich erschweren. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Man kann die gesetzlichen Rahmenbedingungen darüber nicht auflösen. Das ist versucht worden, aber das kann nicht wirklich funktionieren. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Versorgung tatsächlich auch mehr ist. Wir hatten das jetzt gerade vorangehend als Krankenhausstandort oder andere konkurrierende Versorgungsmodelle. Es muss, wie eine andere Hörerin gesagt hat, um die Patienten gehen und um die Versorgungsbedarfe. Das bedeutet, wir brauchen eine sektorenübergreifende Betrachtung und Bedarfsplanung. Und das bedeutet nicht, dass ein Akteur, wie jetzt die Krankenhäuser, mehr ambulant arbeiten dürfen. Das ist sicher auch richtig und in vielen Regionen bestimmt auch die einzige Lösung, sondern es muss wirklich darum gehen, dass alle im Gesundheitswesen die wirtschaftlichen Interessen, die sie haben, gemeinsam auf den Tisch legen. Ja, und davon gibt es sehr, sehr viele. Und dass man dann gemeinsam ein Commitment entwickelt und sagt, das ist das, was wir in unserer Region, in dieser Region gemeinsam für eine langfristige Versorgung erreichen können und wollen. Und zwar mit allen Mitteln. Und dazu werden auch Krankenhausstandorte in eine andere Funktion überführt werden müssen. Und ich glaube, viele Häuser sehen das auch so. Die werden aber sehr allein gelassen in der Finanzierung dieses Übergangs, den sie nicht alleine stemmen können. Und deswegen gibt es diese Notwendigkeit, dass wirklich alle gemeinsam, gerade angesichts des demografischen Wandels, zusammenarbeiten müssen. Wir können uns diese Konkurrenz auf Kosten des anderen langfristig nicht mehr leisten. Dazu noch zwei Stichpunkte. Interoperabilität ist ein ganz wesentlicher Faktor, auf den auch die Politik Einfluss nehmen kann.
Frau Saal, erstmal vielen Dank. Das war schon sehr viel und sehr, sehr, wie soll ich sagen, gehaltvoll, um das mal so auszudrücken. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Herr Ullmann von der FDP, Gesundheitspolitiker, Arzt und Medizinprofessor, würde ich jetzt fast sagen, ohne dass es abwertend klingen soll. Kriegen Sie das hin mit dieser Reform, was Frau Saal da alles angesprochen hat, wo man überall auch Hand anlegen müsste im Gesundheitswesen?
Ich bin ein grundauf optimistischer Mensch und ich glaube, wir sind ja auch alle, ich meine, der Kollege Dr. Kippels hat es ja auch gerade gesagt, wir müssen das Gesundheitssystem ganzheitlich denken. Das ist jetzt, klingt erstmal gut, aber der Teufel steckt natürlich im Detail, wie wir zukünftig Ambulantisierung hinbekommen. Da hat die Frau Saal absolut recht. Wir müssen die Bedarfe auch definieren und auch patientenorientiert denken. Sektor kooperierende Versorgung ist etwas, was wir als Ampel ja schon auf den Weg gebracht haben. Erst vor wenigen Wochen haben wir eine entsprechende Gesetzgebung für sektorgleiche Vergütung verabschiedet. Hier geht es ja darum, dass die Niedergelassenen wie auch Krankenhaus das gleiche Geld für den gleichen Fall bekommen, damit auch die Zahl der stationären Aufnahmen weniger wird. Und dadurch könnte man ja auch die Situation des ständigen Abmeldens von Krankenhäusern auch weniger haben. Das ist alles jetzt in der Theorie. Aber natürlich, wenn wir jetzt die Operation am offenen Herzen durchführen, da ist diese Gesundheitsreform, ist ja wie gesagt, mehr als nur eine Krankenhausstrukturreform, müssen wir gemeinsam das machen. Die Betroffenen müssen mitmachen, die Patienten müssen wir besonders ein Augenmerk drauflegen, dass hier die Qualität der Versorgung weiterhin gewährleistet ist und auch die Notfallversorgung. Alle diese drei Bereiche sind ja total wichtig und Stichwort Frau Saal, Sie hatten ja gesagt von Interoperabilität, da hatte ich geschmunzelt, weil ich da Daumen hoch und Ausrufezeichen gesetzt habe. Hier ist auch die Digitalisierung spielt ja auch eine ganz große Rolle.
Trotzdem, Herr Ullmann, noch mal gefragt. Frau Saal hat auch am Anfang ihrer Ausführung gesagt, Qualitätssicherung wird hierzulande überschätzt. Und im System ist das eigentlich im Moment kaum zu leisten, wie das hier funktioniert. Das kann nicht funktionieren, hat sie gesagt. Also,
da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Die Qualitätssicherung, Herr Gass hat es ja auch angedeutet, gibt es ja schon zum Teil schon. Das ist nur sehr kompliziert, Bürokratie trägt und auch sehr, also wirklich nicht einfach gedacht. Und hier sehe ich eine große Chance in der Digitalisierung, wo man dann relativ schnell die Qualitätsindikatoren auch durchaus abrufen kann, ob sie auch alle eingehalten werden, wie sie vorgesehen sind. Also das ist tatsächlich, wie man so schön im Englischen sagt, Work in Progress, dass wir hier die Bürokratiesituation minimieren, damit auch die Menschen, die in den Krankenhäusern, in den Praxen arbeiten, auch entlastet werden und ihre Arbeitskraft dorthin bringen, wo es notwendig ist, und zwar zum Patienten hin.
Herr Gerst, ja, darf ich zu Frau Saal? Ich würde der Hörerin an dieser Stelle nicht widersprechen, sondern es ist richtig, wir können zurzeit auch in den Krankenhäusern, aber auch im niedergelassenen Bereich natürlich nicht flächendeckend optimale Behandlungsqualität, wie man das sich so gerne wünschen würde, in der Politik anbieten. Und deswegen ist die Qualitätsdebatte zu wenig gekennzeichnet durch die realen Rahmenbedingungen. Die Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlich dramatischen Lage und das schlägt sich natürlich am Ende des Tages auch im Personalbestand nieder, schlägt sich darin nieder, dass medizintechnische Infrastruktur nicht auf dem optimalen Niveau ist, wegen der fehlenden Investitionsmittel. Insofern, die Hörerin hat das schon richtig erkannt. Da wird viel versprochen von der Politik. Tatsächlich sind aber die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass, wie es im Übrigen im Gesetzbuch steht, die Leistungen nur ausreichend zweckmäßig und das Notwendige nicht überschreiten dürfen. Das ist die Grundlage, in der wir Krankenhäuser letztlich zu arbeiten haben.
Dazu passt eine Mail von einem Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, weil er sagt, er arbeitet in der Branche und deswegen ist es für ihn schwierig, seinen Namen zu nennen. Aber die Punkte, die in der Mail stehen, die ich hier vorliegen habe, die haben schon in sich. Er sagt, ein leider nie diskutierter Punkt in dem ganzen Thema sind die Gewinnspannen. Und zwar entlang der Wertschöpfungsketten im Gesundheitswesen. Und dann nennt er ein Beispiel. Ein Zulieferer für Zubehör, für Geräte in der Intensivmedizin hat eine Marge von 400%, da muss ich mich hinsetzen, auf die Herstellungskosten. Also selbst wenn man Kosten für Entwicklung und Zulassung abzieht, dann bleiben immer noch 200% Reingewinn bei jedem verkauften Teil. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Dinger, diese Apparate werden viel zu teuer verkauft und die Krankenhäuser bzw. die Länder in dem Fall ja, die diese Investitionen bezahlen müssten, die werden da so ein bisschen über den Tisch gezogen. Was sagen Sie denn dazu? Stimmt das?
Also, Das ist natürlich jetzt eine Insider-Information, ja, genau, die der Hörer da jetzt...
Aber hochinteressant, hochinteressant. Ne?
Wir haben zum Teil im Gesundheitswesen, aber nicht nur im Gesundheitswesen, natürlich bei hochinnovativen Produkten sehr hohe Gewinnspannen. Denken Sie an die Pharmaindustrie, die auf ganz neue, neuartige Arzneimittel sehr, sehr hohe Preise verlangt, die auch nichts mit den Herstellungskosten eigentlich zu tun haben. Und wir haben zum Teil eben dort auch innovative Therapieverfahren, Medizintechnik, für die es noch keinen Wettbewerbsmarkt gibt. Das heißt, manchmal sind solche Hersteller ein Stück weit auch Monopolisten und können dann derartige Preise durchsetzen. Das wird sich nur regeln können, wenn dann eben weitere Anbieter auf den Markt treten, wenn es Alternativen gibt. Glauben Sie mir, die Krankenhäuser würden gerne auf gleichwertige, aber günstigere Alternativen zurückgreifen.
Wir haben noch ein anderes Thema, das Gudrun Narendorf aus Gerolstein in der Eifel anspricht per Mail. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das eher ein Hinweis ist für Herrn Ullmann und auch für Herrn Kippels, also unsere beiden Gesundheitspolitiker in der Runde. Ich lese mal vor, was Frau Narenberg geschrieben hat. Wir wohnen in Gerolstein, Rheinland-Pfalz, in der Vulkaneifel. Hier wurden in den letzten Jahren viele Krankenhäuser geschlossen. Und jetzt kommt's, für Frauen, besonders für Schwangere, ist das ein großes Problem. Denn für die Geburt sind das jetzt Wege von mindestens 45 Minuten bis zu einer Stunde, die zurückzulegen sind. Das kann zu schwersten Komplikationen führen, wenn nicht gar zum Tod der Mutter, wenn nicht sogar den Tod von Mutter und Kind provozieren. Wie wird denn dieser Gefährdung entgegengearbeitet, ist die Frage. Ja, Herr Ullmann, das sind genau die Sorgen, die die Leute haben, vor allem wenn sie nicht in den toll versorgten Ballungsräumen, wie Sie beispielsweise in Würzburg oder nehmen wir Berlin oder Köln wohnen.
Das ist tatsächlich auch eine medizinische Herausforderung, denn auch der Rettungsarzt, ich hatte es ja gerade angedeutet, ist ja auch nicht so geübt in Geburten. Und wichtig ist auch, wenn es zu Komplikationen bei einer Geburt kommt, dass man auch ein Zentrum hinkommt, das auch regelmäßig auch genügende Geburten durchführt, um auch entsprechend die medizinischen Qualitäten auch zu gewährleisten. Weil, wie ich schon einmal heute in der Sendung gesagt habe, Medizin ist auch ein Handwerk und da gehört auch Übung zu. Eine Lösung wäre, und ich rede jetzt einfach ins Blaue hinein, ist dem Rettungsdienst, ähnlich wie wir es auch in Dänemark ja auch erkennen, auch mehr Hubschrauber zur Verfügung stellen. Dann brauchen wir nicht auf die Straße verlassen, sondern dass dann die Zeiten bis zum Zentrum, wo ein Notfall wirklich existiert. Eine Geburt ist ja nicht von jetzt auf gleich urplötzlich da, sondern die Komplikationen stellen sich plötzlich an, dass man dann hinfliegt in einem Krankenhaus, die eine entsprechende Versorgung, eine entsprechende Geburtshilfe auch anbieten kann.
Ja, ich meine, das ist aber jetzt genau der Fall. Hier Gerolstein, Rheinland-Pfalz. Herr Gass hatte es vorhin auch selbst in der Sendung angesprochen, dass in Rheinland-Pfalz, war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Herr Gass, Sie das immer noch nicht hingekriegt haben, da ein vernünftiges Rettungswesen.
Ja, aber das ist ja genau das ist ja, was wir ja geplant haben. Wir haben ja auch ein Notfallreformpaket nach der Sommerpause, die wir in Angriff nehmen wollen, starten. Und genau das sind die Punkte, die da eingebaut werden müssen, neben der Ambulantisierung. Das heißt, genau dieses ganzheitliche Blick auf das Gesundheitssystem ist ganz wichtig. Und wenn wir uns nur auf eine Dimension, also sprich jetzt Krankenhaus oder nur Rettungsdienst konzentrieren, wird das nichts, sondern wir müssen natürlich alle drei Bereiche genau uns angucken, dass es die auch ineinander verzahnt sind. Das ist ja ganz klar. Und hier ist der Weg aus diesem Dilemma heraus. Aber das werden wir nicht alles am 01.01.2024 gelöst haben, sondern das bedarf auch eine zeitliche Spanne, damit auch diese Reformen auch dann greifen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir gemeinsam diese Wege gehen, die aus dem Krankenhaus, aus den Praxen, aus der Notfallversorgung, diese Reformen in Deutschland gemeinsam machen. Und ich bin auch froh, dass wir den Minister Laumann in NRW haben, weil in Nordrhein-Westfalen geht mit gutem Beispiel voran.
Aber Herr Ullmann, wenn wir darauf warten, dass in ein paar Jahren der Rettungsdienst besser ausgestattet ist und besser funktioniert und zwischenzeitlich immer mehr Krankenhausstandorte wegfallen, dann lassen Sie als Gesundheitspolitiker die Menschen in den Regionen ratlos zurück und
Herr, zum Herr Gass, auch verzweifelt. Das ist ja nicht der Fall.
Das ist die Verantwortung der Politik.
Da haben Sie völlig recht und da ist auch kein Widerspruch, auch inhaltlich ja kein Widerspruch zwischen uns beiden, sondern wenn in Gerolstein beispielsweise die Wege so weit sind, muss prioritär dann in Gerolstein entsprechende Hubschrauber auch angeschafft werden und damit auch die Versorgung da gewährleistet sein wird. Die Priorisierung ist da ja ganz wichtig, damit diese Wandlung und diese Reformen auch durchgesetzt werden können.
Herr Kippels wollte da rein.
Ja, ich wollte nur zu diesem Spezialaspekt vielleicht einen Hinweis geben, was auch uns schon seit geraumer Zeit beschäftigt, aber wir dran arbeiten, dass also die Versorgung der werdenden Mütter zusätzlich durch die Hebammen sichergestellt wird. Also ich sage mal, die Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft und gerade auch, wenn es in Richtung der Entbindung geht, ist also, ich sage mal, eine ganz wichtige medizinische Begleitmaßnahme, die erstens mal für die Betroffenen eine persönliche emotionale Sicherheit gibt, eine Bezugsperson zu haben. Und da können natürlich auch frühzeitig Weichen gestellt werden, um eben zum rechten Zeitpunkt den Weg aufzunehmen. Das ist jetzt keine Komplettlösung, aber es ist eine wichtige Ergänzung, gerade in diesem sehr sensiblen Bereich, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen und die Kooperation dann mit den Entbindungsstationen und den Gynäkologen dann im Krankenhaus gehört eben auch zu einer qualitativen Verbesserung für die Betroffenen.
Ja, soweit war das mein Georg Kippels von der CDU. Und Sie hören es an der Musik, Kontrovers geht zu Ende. Ich habe meinen Studiogästen zu danken. Neben Georg Kippels war das Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Andrew Ullmann, FDP-Gesundheitspolitiker. Ja, das war Kontrovers am Montag im Deutschlandfunk. Dank an die Gesprächspartner, danke an Regie und Technik, ohne die auch ein Moderator am Mikrofon immer nur eine halbe Portion ist. Und diese halbe Portion, das war heute Theo Gers. Ich danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und vor allem bleiben Sie gesund.